den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Sabine für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Der Dawes-Plan, dem die deutsche Regierung zugestimmt hatte und an dem sie zerbrach, sah das Ende der französischen Besatzung des Ruhrgebietes vor. Die endgültige Räumung war für den Juli-August 1925 geplant. Aus einzelnen Städten zogen sich die französischen und belgischen Truppen bereits schrittweise früher zurück. So wurden Dortmund und die Industriekomplexe in Hörde bereits Ende Oktober wieder an die deutschen Behörden übergeben. Nach langem, zehrenden und letztlich vergeblichem Ruhrkampf feierte man die wiedergewonnene Souveränität. Die Deutsche Volkspartei hielt eine Versammlung zu diesem Anlass ab, auf der Gustav Stresemann eine beachtete Ansprache hielt. Der hamburgische Korrespondent eröffnete auf der Titelseite mit »Glück auf« und reiste nach Dortmund, um von der euphorischen und, zumindest in der Rezeption dieser Zeitung, sehr nationalistischen und patriotischen Stimmung zu berichten. Frank Riede ist mit in den Pott gereist.
»Glück auf! Eine Fahrt an die Ruhr!« Wenn der nächtliche D-Zug durch die weite, schwarze Ebene rast, tauchen bald rechts, bald links Inseln von Licht aus dem eintönigen Dunkel. Das sind die Inseln der Arbeit, auf denen eine unermüdliche Industrie die Nacht zum Tage macht. Und je schärfer man hinhorcht, desto heftiger glaubt man, die Hämmer schlagen zu hören und bildet sich ein, das rotglühende Eisen in hohe Formen fließen zu sehen. Aber noch ehe man weiß, woran man ist, schreckt der Blick empor vor den düsteren Schatten eines Hochofens, vor den steilen Schornsteinen, die wie die Finger einer krampfhaften Hand in den Novemberhimmel greifen, vor den endlosen Gerüsten und Schuppen, die den schwarzen Reichtum entweder bringen oder bergen. Und je weiter der Zug in den dämmernden Morgen hineinrollt, desto enger scharen sich die Lichter und reihen sich die Öfen. Das Land vergeht immer mehr und nur der Mensch bleibt mit seiner Arbeit. Wir Hamburger haben wohl geklagt, wie Schiffbau und Verkehr von der grünen Insel Finkenwerder ein Stück nach dem anderen verzehren, wie der qualmende Schlot die weidende Herde verdrängt. Und eine Weile darf man wohl sentimental werden. Aber auch die Arbeit hat ihre Romantik und dort an der Ruhr hat sie ein ganzes Land in ihren Bann geschlagen. Über und unter der Erde zittert die neue Zeit, und mit jeder Tonne Kohlen, die menschlicher Fleiß an den Tag fördert, fördert er auch eine Überfülle ungelöster Probleme, denn hier wird die Wirtschaft zum lebendigen Organismus. Sie ist nicht mehr nur Begleiterin des Menschen bei seinen Bedürfnissen, sondern sie ist Führerin, Herrscherin. Sie ist ein Leid und Leben für sich. Sie stampft Bedürfnisse aus dem Boden oder tötet sie ab nach ihren eigenen Gesetzen. Diesen Wirtschaftskörper der Ruhr haben wir bisher weder geistig noch politisch noch sozial verarbeitet. Generationen von Studenten und Führern finden hier den freien Spielraum für Fantasie und Intellekt. Der Kampf um die Ruhr ist der Kampf um die geistige Linie des 20. Jahrhunderts. Aber ihn gewinnt man nicht mit Handgranaten und Maschinengewehr, sondern nur durch die stärkere und tiefere geistige Durchdringung aus sittlichen Motiven. Und so kann denn, ohne dass wir das Schicksal versuchen wollen, die Räumung Dortmunds durch die Franzosen den Ausgang dieses großen Kampfes vielleicht sinnbildartig voraussagen. Das Versagen der Franzosen bei der geistigen Bewältigung dieser Gegenwart. So kann man Sieger von Europa sein und doch den großen Dingen der Zeit knechtisch untertan. Dortmund ist nur erst ein Vorort der Ruhr, und doch liest man in seinem Gesicht schon alle Züge ihres Glücks und ihrer Sorge. Man spürt es Straß auf, Straß ab, dass diese große Drittelmillionenstadt kurz vor dem Kriege auf dem Wege war, wohlhabend und gar reich zu werden. Überall hatte man begonnen abzubrechen, um neuen Bauten Raum zu schaffen. Man wollte eine große Repräsentation in Sandstein und Marmor schaffen. Gleichzeitig dehnte sich die Stadt in die Breite, sie wurde eine flächige Stadt, denn das Eingemeindungsproblem hat in dem eng besiedelten Ruhrgebiet eine besondere Bedeutung. Da fuhr der Krieg jäh in diese Entwicklung hinein, und so ist die Stadt unfertig geblieben, voller Baulücken. In ihren Straßen stoßen sich die Gegensätze oft so scharf, wie man es sonst nur auf amerikanischen Städtebildern zu sehen gewohnt ist. Dazu die letzten Reste der Franzosenzeit. Die Uhr am Bahnhof zeigt noch Pariser Zeit. Die Filme in den Kinos sprechen noch Deutsch und Französisch zu ihren Zuschauern. Auf den Straßen flattern noch die letzten papierenden Regiefranken im Winde und werden zertreten. Vielleicht ließen auch die 21 Monate der fremden Besetzung diese Überfülle von Vergnügungsstätten erstehen. Die Kralle des Siegers an der Ruhr spricht nämlich nicht nur aus der erbärmlichen Schikane, sondern auch aus jenem im Grunde lebenszerstörenden Leichtsinn, mit dem Paris schon so manches Volk Sterbens unglücklich gemacht hat. Und dazwischen wieder alle Spuren des Fleißes und der sinnvollen Arbeit in dieser großen Industriestadt am Rande des besetzten Gebietes. Man sieht unendlich viele blasse Menschen durch die Straßen gehen, aber sie haben alle ein neues Ziel, ihre Arbeit. Vom Stahlwerk Hösch herüber weht der Wind den Rauch in langen grauen Fahnen, und ein Ring von Fabriken saugt alltäglich ein Heer von fleißigen westfälischen Arbeitern und Angestellten in seine Hallen und Werkstätten auf. Um 3 Uhr nachts fährt die letzte Straßenbahn, um 5 Uhr früh die erste. Das sind die 3 Elemente dieser Stadt Tremonia, aber sie sind es im ganzen Industriegebiet, dem Krieg, Besatzung und neuer Wille ein ganz eigenartiges, ein deutsches Gesicht geben. Die Westfalen sind ein eigener Menschenschlag. Hätten sie sonst den passiven Widerstand ertragen? Und es quillt ihnen tief aus dem Herzen, wenn sie singen, Zitat, »Wir haben keine süßen Reden und schöner Worte Überfluss und haben nicht zugleich für jeden Bruder Gruß und Bruderkuss. Und wenn du uns willst willkommen sein, so schau aufs Herz, nicht auf den Schein, und schau uns grad hinein ins Aug. Grad aus, das ist Westfalenbrauch. Es fragen nichts nach Spiel und Tand die Männer aus Westfalenland.« Zitat Ende. Das ist mehr als ein Lied, das ist ein Charakter. Aber gerade in dieser Herbheit ihres Wesens haben sie unter der fast 2-jährigen französischen Besetzung besonders schwer gelitten. Die einfachsten Leute sprechen heute leicht von dieser Leidenszeit, ein Zeichen dafür, wie tief sich bei ihnen Hass und Sorge gefressen haben. Der Gepäckträger am Bahnhof, der Schaffner auf der Straßenbahn, der Kellner im Hotel, alle wissen dasselbe graue Lied zu singen, das Lied von der welschen Niedertracht. Denn nicht das war das Unerträglichste an der fremden Besatzung, was die Zeitungen im unbesetzten Gebiet an großen, oft dramatischen Zwischenfällen vermeldeten, sondern der tägliche Ballast kleinlichster Schikane war es, der jeden Westfalen die Faust in der Tasche ballen ließ. Ein unbedachtes Wort auf der Straße und man flog für Monate ins Gefängnis. Am Mittag ein militärischer Befehl, dass am Abend die Wohnung zu räumen sei, ohne zu wissen, wohin mit Frau und Kind. Ein leiser Verdacht, dass ein Jugendlicher zum Stahlhelm oder sonst wem gehöre, und die widerlichsten körperlichen Quälereien waren ihm gewiss. Keine Zeitung, kein Buch spricht von dem Trotz und der Geduld, die 21 Monate lang dazugehörten, jene Flut von Hass und Pein zu ertragen. Aber nun lösen sich langsam die Zungen und wollen sich freisprechen. Und man kann ihnen diese Sehnsucht und Erlösung von einem harten moralischen Druck wohl menschlich nachempfinden. Der Name Dortmund ist uns heute das Symbol des durch eine kluge Realpolitik befreiten Gebietes. Und wer will sagen, wie viel tausend deutsche Herzen an Rhein und Ruhr sich nach dem gleichen Schicksal dieser großen Industriestadt sehnen? Zu all diesen in ihrer Treue unermüdlichen deutschen Herzen hat die liberale Deutsche Volkspartei auf ihrem Reichsparteitag gesprochen. Sie wusste, dass sie gerade im besetzten Gebiet verstanden wurde. Denn alle diejenigen, die einmal fremde Besatzung ertragen mussten, sind von verstiegenem Nationalismus und von weichlichem Pazifismus gleich weit entfernt. Das aber ist die Gesinnung, die jeder deutsche Außenminister braucht. Treue, die sich mit Klugheit paart. Treue war es vor allem, die den liberalen Parteitag unter die Farben schwarz-weiß-rot stellte, und mit welchem Jubel wurden sie auf der großen vaterländischen Kundgebung begrüßt. Mochten auch zu der offiziellen Werbewoche der Stadt die schwarz-rot-goldenen Fahnen wehen, das Herz der Westfälinger war bei schwarz-weiß-rot, denn sie hatten 2 Jahre lang die Franzosen Auge in Auge gesehen, die gerade in diesen Farben den unvergänglichen deutschen Staatsgedanken hassen. Treue schlug hinüber und herüber, denn Dortmund ist der erste Brückenkopf zum wieder freien Deutschen Rhein. Diese sinnbildliche Bedeutung der Tagung kann keine gegnerische Dialektik fortwischen. Und waren zu den Demokraten in Berlin, der 3-Millionen-Stadt, angeblich 20.000 Menschen gekommen, so werden sie von den 10.000, die in dem zehnfach kleineren Dortmund Stresemann und Böhlitz sprechen hörten, vielfach aufgewogen. Denn diese trieb kein Parteibefehl, sondern nur die tiefe, tiefe Sehnsucht, sich wieder deutsch und frei zu fühlen. Oder haben die Demokraten in all ihrer Großstadtherrlichkeit schon ganz das Gefühl für solche unwägbaren seelischen Schwingungen verloren? In Dortmund ist jeder Stein aus Trotz und Treue gefügt. Darauf lässt sich bauen. Berlin aber ist wie eine launische Frau, die mit dem Tage geht. Kein westfälischer Gruß, der in diesen Tagen in Dortmund gesprochen wurde, endete ohne dies letzte ermunternde Wort. Glück auf! In diesem Wort liegt eine tiefe, sieghafte Ethik. So wie der Bergmann unter Tage geht in der festen Gewissheit, dass wenn er nur sich und seinem Gott vertraut, er das Sonnenlicht wieder sieht, so kann kein Volk untergehen, wenn es auch im tiefsten Dunkel seiner Geschichte Frömmigkeit und Tatkraft miteinander vereinigt. Das deutsche Volk von heute ist fromm und kräftig. Ein neuer Idealismus lebt und die reale Einsicht wächst. Das allein lässt uns hoffen auf die Zukunft. Darum erscholl von Dortmund aus weithin ins deutsche Land an das ganze Volk der 60 Millionen der liberale Ruf und Gruß: Glück auf!
Das war's aus Hörde, Hachenei und Aplerbeck, wo heutzutage nur noch die Bundesstraße 1 regelmäßig besetzt wird von unzähligen Autos. Einen lieben Gruß in den Stau hinein und bis morgen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.